Ich möchte aus 2. Mose 33 einige Verse vorlesen. Und zwar aus dem von Vers 14 an bis zum Vers 23. 2. Mose 33, 14 bis 23. Es ist da ein Geschehen in diesem 2. Mose 33, das insgesamt sehr wichtig ist. Ich komme auch gleich darauf zurück. Es entwickelt sich hier ein Gespräch zwischen Mose und zwischen Gott. Und ich greife da mitten hinein mit Vers 14, wo es heißt, er antwortete. Dieses Wort ist eine Antwort auf den Mose. Es kommt von Gott. Es heißt hier, er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte, das ist jetzt Mose, er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, also wieder Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, also Gott, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich will gnädig sein, mit dem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Ihr Lieben, in diesem ganzen Kapitel des Kapitel 33 geht es im Grunde genommen um die Frage nach der Gegenwart Gottes. Mose, das ist so der Mittelpunkt, sagt zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mit mir geht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Es geht um die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Wir müssen uns die Situation vor Augen führen, um die es hier geht. Es beginnt damit, dass das Volk Israel sich befindet im Auszug aus Ägypten und sie sind nach etwa 3 Monaten an den Sinai gekommen, Berg Sinai, und dort gab es dann diese unglaubliche Gottesoffenbarung an Mose mit der Gabe der Tora, der 10 Gebote und mit all dem, was verbunden war. Und dort, während Mose auf dem Berg war, hat das Volk unten rebelliert gegen den Mose und gegen das lange Ausbleiben des Mose und hat verlangt von dem Aaron und den anderen, die zurückgeblieben sind, dass sie ein goldenes Stierbild, also nicht ein Kalb, das bessere Übersetzung ist, ein Stierbild zu gießen, um einen sichtbaren Gott zu haben, denn Mose und Gott waren verschwunden, so in diesem Sinne. Und damit haben sie natürlich das 1. und das 2. Gebot übertreten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben und du sollst sozusagen, was ja in unseren Geboten ausgelassen ist, dieser Teil, wo es heißt, dass du kein Bildnis machen sollst von einem Gott. Das heißt, Israel ist in dieser Phase, hat schwere Schuld auf sich geladen. Sie haben um dieses goldene Kalb getanzt und als dann Mose herunterkam, hat er natürlich in heiligem Erschrecken und Zorn dann reagiert und hat die beiden Tafeln zerschmettert. Und Gott hat dann mit ihm gesprochen natürlich und dann ging es um diese Frage der Schuld und die Frage der Strafe. Und es endet dann damit, dass Gott sagt, ja okay, ich werde zu gegebener Zeit dann das Volk diese Strafe zuführen. Und jetzt kommt dieses Kapitel, Kapitel 33. Und da beginnt es damit, dass Gott zu Mose sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt sollt ihr aufbrechen vom Sinai in das gelobte Land. Dieses Versprechen hat Gott nicht zurückgenommen. Geh, steh auf und zieh mit dem Volk in das Land, das ich euch versprochen habe, das ich euren Vätern versprochen habe. So wird es deutlich in den ersten Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben, ausgedrückt. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Aussagen, wie Gott etwas formuliert. Weil er damit zum Ausdruck bringt, ich habe etwas den Vätern versprochen. Den Vätern, damit ist immer gemeint, Abraham, Isaak und Jakob, das sind die drei Erzväter in Israel, mit dem die Geschichte Israels begonnen hat. Die Geschichte des Bundes. Und wir müssen eines uns ganz klar vor Augen führen. Gott hat mehrere Male im Laufe der Geschichte Israels einem Bündnis mit Israel geschlossen, indem er sozusagen diesen Bund immer wieder ein Stück weit erweitert hat, etwas Neues hinzugefügt hat, nicht etwas ganz Neues gemacht hat, sodass das Alte dann ungültig ist, sondern er hat es immer erweitert. Nun, der Bund, den Gott zuerst mit Abraham geschlossen hat, das ist das Fundament, auf dem Gott seine Bundesgeschichte aufbaut. Und weil es das Fundament ist, ist es ein Bund, der ewig gültig ist. Wir hören bei diesem Bund immer wieder diese Worte, und ich will einen ewigen Bund mit dir schließen. Und zu diesem ewigen Bund gehört auch die Zusage, dass sie in ein Land kommen werden, das ihnen zum ewigen Besitz gegeben wird. Und mit dieser Zusage, ihr Lieben, wird etwas ausgedrückt, was man nicht oft genug betonen kann. Diese Zusagen an Abraham sind bedingungslos. Also, ob diese Verheißungen erfüllt werden, hängt nicht an dem Gehorsam oder Ungehorsam des Volkes. Gott hat keine Bedingung gestellt. Er hat nicht gesagt, wenn ihr meinen Geboten folgt und so weiter, dann werde ich euch in das Land führen. Oder dann werde ich diese Verheißungen erfüllen, dass ihr ein Segen sein werdet auf der Erde und so weiter. Sondern er hat einseitig gesagt, ich verspreche, dass ich das an dir, Abraham, und deinen Nachkommen tun werde. Und zu diesem Versprechen gehörte eben auch Land, das verheißene Land. Und jetzt sieht man das, dass Gott hier zu dem Mose sagt, zieh mit dem Volk in das geheißene Land, denn dieses Land habe ich den Vätern bedingungslos versprochen, obwohl das Volk jetzt schuldig geworden ist. Und zwar gravierend schuldig geworden ist, werde ich meinen Bund nicht aufkündigen. Ich werde zwar das Volk richten, sie werden eine Strafe haben für eine gewisse Zeit, aber ich werde meinen Bund nicht aufheben. Und auch an dieser Stelle, wie an vielen anderen Stellen, müssen wir das gut unterscheiden, weil das verwechseln viele Christen. Sie verwechseln das Gericht, das über Israel oft gekommen ist, mit einer Verwerfung Israels. Wenn Gott sein Volk gerichtet hat, dann ist es immer temporär, für eine gewisse Zeitspanne, um dieses Volk sozusagen zu erziehen. Es war ein Erziehungsmittel, das Gericht. Es ist so, wie wenn man jemanden beim Kragen packt und schüttelt und rüttelt und sagt, jetzt wacht doch endlich einmal auf. Und kehre dich mir wieder neu zu. Aber es ist nicht, das Gericht ist nicht so etwas wie ein Fußtritt und sagst so, jetzt weg mit dir, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich habe meinen Bund mit dir aufgelöst, ich suche mir ein anderes Volk. Das ist sehr wichtig. Wo Gott dann mit dem Abraham, also wo Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen hat, da war es ein Bund, der war ohne Bedingungen. Als Gott dann weiter seinen Bund ausgeführt hat, mit dem Mose auf dem Berg Sinai, das war unmittelbar vorher, daher haben wir das zweite Stadium, in das der Bund Gottes eingetreten ist. Und bei diesem zweiten Stadium gibt nun Gott dem Volk Gebote, Weisungen. Und jetzt sagt er, nicht bei Abraham, aber jetzt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann werdet ihr und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ihr aber meiner Stimme nicht gehorcht, dann werde ich als Strafmaßnahmen dieses oder jenes setzen. Aber ich werde nie meinen Bund kündigen. Aber es ist nicht egal, wie ihr auf mein Wort reagiert. Denn ihr habt ja eine Aufgabe zu erfüllen in dieser Welt. Ich garantiere dafür, dass diese Aufgabe durchgeführt wird. Denn ich habe das auf meine Kappe genommen. Ich werde das durchführen. Ich brauche euch dazu und deswegen möchte ich, dass ihr ein heiliges Volk seid und deswegen werde ich euch auch erziehen und euch heiligen und euch schütteln und rütteln und sozusagen dazu bringen, dass ihr wieder euch zu mir kehrt mit all diesen, mit diesen Umständen. Aber Gott sagt immer wieder, wenn er das Volk gerichtet hat, sagen wir es in der assyrischen Gefangenschaft war oder in der babylonischen Gefangenschaft oder so, dann gibt es immer wieder Propheten, die sagen, um der Väter willen werde ich ein neues mit euch beginnen. Weil ich es den Vätern Abraham zugesprochen habe und ich halte mein Wort, unabhängig von euch, werde ich euch nicht in der Gefangenschaft lassen, werde ich euch nicht und in dem Gericht lassen, sondern ich werde neu meine Gnade euch zuweisen. Hier haben wir so ein Beispiel. Das ist jetzt grundsätzlich nur einmal eine ganz wichtige Aussage, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Aber er sagt eben hier, dass er sehr, sehr deutlich das Volk einer Strafe zuführen wird, einem Gericht, das sozusagen hier eine Auswirkung haben wird. Und eine der Auswirkungen, die Gott hier ankündigt, ist nun der Mittelpunkt dieses 33. Kapitels. Denn Gott sagt Folgendes zu Mose. Er sagt, zieh hinauf in das Land, das ich den Vätern geschworen habe, wo Milch und Honig fließt und so weiter und so weiter. Und ich werde vor dir einen Engel hersenden. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Das ist Gericht. Für eine Zeit. Das ist, was dem Mose erschüttert hat im Mark und Bein. Ich werde einen Engel vor dir hier sein, er wird mich repräsentieren, aber der Engel ist nicht Gott selber. Aber mein Angesicht, sagt er, also das heißt, meine lebendige Gegenwart wird nicht vor euch herziehen, und er begründet das auch Gott und sagt, denn wenn ich mit euch ziehen würde, dann müsste ich euch vernichten. Um seine Verheißung zu erfüllen, damit er das Volk nicht vernichtet und alle diese Verheißungen durchgeführt werden, sagt Gott, ich kann nicht mit euch ziehen. Also in dem Sinne nicht mit euch ziehen, dass meine lebendige Gegenwart mitten unter euch ist. Denn ich würde euch vernichten müssen. Ihr Lieben, da wird etwas in diesen Stellen, das ist ja nicht die einzige, wo das durchscheint, wird etwas offenbar, was Gegenwart Gottes meint. Ich, Ich empfinde immer wieder, ich für mich selber, ich habe gar keine Ahnung, was wirklich Gegenwart Gottes ist. Und wir gehen damit sehr leichtfertig um. Mit dem Ausspruch, ja, Gott ist gegenwärtig. In allen möglichen Dingen. Aber Gottes Gegenwart hat eine Seite, nicht die einzige, aber diese eine Seite geht, da ist Israel ein besonderes Beispiel dafür, deswegen gibt es ja auch Israel, weil es als Beispiel uns gesetzt hast. Nämlich, die Gegenwart Gottes hat immer etwas zu tun mit seiner Heiligkeit. Und seine Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. Und Israel hat das gespürt. Und hat es immer wieder zu spüren bekommen. Dass die Heiligkeit Gottes etwas Verzehrendes ist. Etwas Reinigendes. Das ist etwas, was dem Volk sozusagen auch wehtun kann. Zum Besten für das Volk natürlich. Und ihr Lieben, das bedeutet, wenn wir uns als Gemeinde ausstrecken und sagen, wir wollen deine Gegenwart. Was wollen wir da wirklich? Und es kommt mir immer wieder auch in den Sinn, wenn ich so mich ausstrecke nach der Gegenwart Gottes, weiß ich überhaupt, was ich da sage? Was ist, wenn die Gegenwart Gottes wirklich kommt, so wie er ist? Sie hat nämlich zwei Seiten, die sind nur zwei Seiten einer Medaille, das gehört zusammen, aber wir betrachten immer nur die eine. Nämlich die eine Seite der Gegenwart Gottes ist seine Heiligkeit und die andere Seite ist seine Herrlichkeit. Und wenn wir meinen, dass Gottes Gegenwart zu uns kommen soll, meinen wir natürlich meistens diese andere Seite, die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes, die Macht, seine Zeichen, seine Wunder. Und dass wir sozusagen auch bis in unsere Gefühle hinein sozusagen belebt sind und begeistert sind von der Gegenwart Gottes in der Anbetung oder wo auch immer. Aber ihr Lieben, da haben wir etwas verloren oder vergessen. Manchmal sind wir so in einer Situation, wo wir wirklich denken, wir sind jetzt ganz in die Gegenwart Gottes eingetaucht. Und in Wirklichkeit täuschen wir uns vielleicht. Weil Gott zeigt nicht immer nur seine Herrlichkeit, wenn er kommt, sondern auch seine Heiligkeit. Und ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel hier einen herrlichen Lobpreis haben oder sonst irgendwo, und wir haben das Gefühl, es rieselt so durch unsere Adern, jetzt ist Gottes Gegenwart da. Aber es wäre in unserer Gemeinde oder in meinem Leben Sünde und Ungehorsam, dann sagt Gott, ich kann nicht in eurer Mitte sein. Lasst euch nicht täuschen von euren Gefühlen. Woran messen wir denn die Gegenwart Gottes? Das ist eine Frage, die sich aus diesem Text ergibt. An den schönen Stunden, die wir verbringen mit ihm? Das gehört dazu, die Herrlichkeit Gottes, die sich zeigt in großen Dingen, die er tut, in auch großen Empfindungen, die wir, das gehört alles dazu, das mache ich überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, wenn es immer nur darum geht, dann haben wir die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes noch nicht wirklich erlebt. Die Gegenwart Gottes ist Herrlichkeit und Heiligkeit. Sie ist wie ein verzehrendes Feuer und sie wird sich ganz sicher manifestieren. Und wenn sie immer nur in der einen Weise sich manifestiert, dass wir empfinden, ja, seine Größe und seine Macht und seine wunderschönen Dinge, die er und große Dinge, die er uns hervorbringt, dann täuschen wir uns, dann haben wir die ganz reale Gegenwart Gottes noch gar nicht erlebt. Die Gegenwart Gottes führt uns und treibt uns mit aller Deutlichkeit, mit Zittern und Zagen in die Heiligung. Ich wohne unter denen, die ein demütiges, ein zerbrochenes Herz haben und die erzittern vor meinem Wort. Ich wohne unter diesen, sagt der Jesaja. Also ein Wort Gottes. Das ist dasselbe. Und wenn Gott so etwas spricht, dann erzittert das Volk. Das ist seine Gegenwart, die er sozusagen deutlich macht. Er sagt, wenn ich unter euch wohnen würde, ich würde euch vernichten müssen. Ich gehe schon mit euch sozusagen in einer vermittelten Gegenwart, aber nicht, wenn ich selber da wäre, dann müsste ich euch jetzt vernichten. Ihr Lieben, das ist ein Beispiel, dass wir eine tiefere Einstellung bekommen zu der Gegenwart Gottes und nicht so oberflächlich sind. Was wir alles unter Gegenwart Gottes beschreiben, ist oft nicht die Gegenwart Gottes, sind schöne Gefühle. Aber wie gesagt, die Gegenwart Gottes zeigt sich auch darin, dass er uns in eine besondere Gefühlssituation bringt und große Dinge und so. Das ist gar keine Frage. Aber das andere wird nicht sozusagen fehlen, wenn wir wirklich uns nach der Gegenwart Gottes ausstrecken. Und wenn wir singen und sagen, Herr, komm zu uns. Lasst uns wirklich damit rechnen, dass wenn er kommt, auch das Feuer kommt. Es ist natürlich nicht ein Feuer, das uns jetzt vernichtet, sondern es ist ein Feuer, das uns läutert. Es ist ein Feuer, weil Licht und Dunkel verträgt sich nicht miteinander. Die Heiligkeit Gottes verträgt sich nicht mit der Sünde. Die Heiligkeit Gottes drückt aus, ich bin hundertprozentig und nicht nur 99%ig gegen Sünde. Ich bin für den Sünder, aber gegen die Sünde. Und wenn der Sünder mit der Sünde spielt, dann kann ich nicht unter ihm wohnen. Er wohnt nicht nur im Lobpreis seines Volkes. Ja, wir meinen das so, wenn wir schöne Feste feiern miteinander, in der Anbetung und im Lobpreis oder in anderen Veranstaltungen, wo wir einfach sozusagen zusammenkommen und uns ausrichten auf ihn, dass da durch das, was er tut oder in Zeichen und Wundern, die geschehen, das ist auch seine Gegenwart, aber das ist nur ein Teil. Und wehe uns, ihr Lieben, wenn wir darin stecken bleiben. Nun, es ist interessant, überhaupt die Tatsache in diesem Geschichte, dass der Mose sich so nach der Gegenwart Gottes ausstreckt. Er sagt nicht zu Gott, Herr, am wichtigsten ist mir, dass wir ans Ziel kommen. Am wichtigsten ist es, dass du einfach deine Verheißungen erfüllst und dass du uns weiterführst. Der Mose sagt mit aller Deutlichkeit, Herr, es gibt nichts Wichtigeres für mich als deine Gegenwart. Versteht ihr? Das ist entscheidend. Es geht nicht um irgendetwas anderes in Wirklichkeit, als dass seine Gegenwart, so wie sie wirklich sich darstellt, manifestiert. Dass wir seine in seiner Gegenwart sind. Und deswegen sagt er was würde es nützen, dem Volke Israel, wenn es erlebt, die Erfüllung der Verheißung und dann in dem Land lebt, aber Gott ist nicht bei ihnen. Da ist alles umsonst. Die mechanische Erfüllung aller Verheißungen Gottes ist nicht das Entscheidende, sondern dass er selber da ist. Und das macht dann Mose auch noch im weiteren Verlauf dieses Textes hier deutlich. Nun, die Reaktion, die das Volk zeigt, ist auch sehr deutlich. Das Volk reagiert nämlich darauf, dass Gott sagt, ich werde mit meinem Angesicht nicht bei euch sein. Das ist ja schon später hier, kommen wir mal gleich drauf. Ich werde nicht bei euch sein, sondern ich werde ein Engel vorher sein. Das heißt, und das Volk wurde traurig. Das Volk hat schon etwas verstanden. Auch dem Volk ging es eigentlich nicht nur darum, ist ja egal, ob du da bist oder nicht, Hauptsache du führst uns in das verheißene Land. Sie waren traurig, weil Gott gesagt hat, ich werde nur einen Engel vorher sein, aber ich selber nicht. Ihr wisst das mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule, das waren Bilder der Gegenwart Gottes, durch die sie geleitet wurden, aber jetzt nicht. Und sie waren traurig. Und sie zeigten ihre Traurigkeit und das heißt auch ihre Buße dadurch, dass sie ihren Schmuck ablegten, heißt es. Den gesämtlichen Schmuck haben sie abgelegt. um zu zeigen, wie traurig sie sind und wie ernst sie das genommen haben. Was ihnen das bedeutet hat, dass nur ein Engel ihnen vorausgeht und nicht der Herr selber unter ihnen ist. Und dass das wirklich so ist, dass Gott das auch als eine Strafmaßnahme, nicht nur das, dem habe ich ja vorhin gesagt, der auch deutlich gemacht hat, ich kann nicht mit unter euch sein, weil sonst würde ich euch vernichten müssen. Das zeigt sich auch darin, es heißt dann nämlich, auch noch vor diesen Versen hier im 33. Kapitel, dass Mose hat, sie sind ja nicht gleich aufgebrochen, sie sind noch einige Zeit geblieben, bis sie dann aufgebrochen sind, dass Mose außerhalb des Lagers sein Zelt der Begegnung aufgeschlagen hat. Das Zelt der Begegnung ist nicht die Stiftshütte hier, das darf man jetzt nicht verwechseln. Die Stiftshütte war noch nicht gebaut, die war nur in Auftrag einmal gegeben. Aber das Privatzelt des Mose, und das Privatzelt des Mose war so auch wie eine Begegnung, wo er mit Gott gesprochen hat. Und er konnte dieses Zelt nicht innerhalb des Lagers aufbauen, weil Gott hat gesagt, ich bin nicht da. Und so ist er hinausgegangen aus dem Lager und hat dort, das Gericht hat ja nicht ihn betroffen, sondern das Volk. Und er hat das Zelt hinausgebaut und dort aufgebaut. Und das heißt, wenn er dann in dieses Zelt ging, er hat wahrscheinlich im Lager gewohnt und draußen war dieses Zelt der Begegnung. Und wenn er in dieses Zelt ging, dann kam die Wolkensäule vom Himmel und stellte sich vor den Eingang. Und Gott sprach mit Mose. Und wenn er dann wieder herausgekommen ist, dann hat sich diese Wolkensäule wieder gehoben. Sie ist aber nicht im Lager gewesen. Und das heißt, wann immer sich jemand vom Volk sich Gott nähern wollte, weil er etwas erfragen wollte oder sonst etwas, dann musste er auch hinausgehen und zu diesem Zelt hin. Es war immer außerhalb des Lagers. Und das heißt, das haben die Israeliten in diesem Lager, haben sie das beobachtet. Sie haben gesehen, wenn der Mose hineinging, dann kam die Wolkensäule. Und immer wenn Mose hineinging, um mit Gott zu reden, da sind die Israeliten, heißt es, vor den Eingang ihres eigenen Zeltes getreten und haben sich ausgerichtet auf diese Hütte, auf dieses Zelt. Und wenn die Wolkensäule herumkommt, haben sie sich ganz tief auf die Erde verneigt. Und haben gewartet, bis Mose herausgekommen ist. Und dann sind sie wieder in ihre Zelte hineingegangen. Sie haben wirklich Buße getan. Sie haben gesehen ständig an dieser Situation, was es bedeutet, dass die Gegenwart Gottes nicht unter ihnen ist, obwohl sie gesehen haben in einem gewissen Distanz. Es war nicht eine unmittelbare Gegenwart. Gott hat sie nicht total verlassen, sonst hätte er den Bund gekündigt. Aber diese unmittelbare Gegenwart. Und ihr Lieben, das sagt mir so viel darüber, wie sehr Mose, aber auch das Volk, sich im Grunde genommen gesehnt hat nach der realen Gegenwart Gottes. Scheinbar, auch wenn sie so halsstarrig waren, und Gott sagte, du bist ein halsstarriges Volk, auch in Kapitel 33, obwohl sie so halsstarrig waren, haben sie doch ein Empfinden gehabt. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist, dass du gegenwärtig bist. Und dann heißt es eben, dass Mose mit Gott ins Gespräch gekommen ist. Mehr und mehr. Und Mose hat gelitten. Darunter, dass Gott gesagt hat, ich sende einen Engel vor euch her, aber ich selbst werde nicht in eurer Mitte sein mit meinem Angesicht. Und dann sagt der Mose, damit kann ich mich nicht abfinden. Ich erzähle das jetzt mit meinen Worten, ja. Mose drückt das so aus. Ich kann mich damit nicht abfinden. Das ist keine Lösung, dass wir die Verheißung erleben, ins gelobte Land zu gehen, aber du bist nicht dabei. Das ist nicht die Lösung. Und darum sagt er, wenn du nicht mit deinem Angesicht vor uns herziehst, dann wollen wir gar nicht ins gelobte Land. Also das ist eine Aussage, ja. Wenn du nicht in meinem Leben bist, Herr, mit deiner Gegenwart, dann will ich gar nicht, dass du meine, die Verheißungen erfüllst, die du mir gegeben hast. So würde das klingen. Wichtiger als alles, was Gott an großen, wunderbaren, schönen Dingen dem Volk Israel zugesagt hat, war, dass er gegenwärtig ist. Das sagt mir etwas für mein Leben. Das sagt mir etwas über unser Verhalten Gott gegenüber. Und auch im Zusammenhang mit dem, was Gott eben zu unserem Leben gesprochen hat und an Verheißungen gegeben hat. Wir sind orientiert auf die Dinge, die Gott verheißen hat. Und wenn er sie nicht gleich erfüllt, sind wir vielleicht ein bisschen böse sogar. Aber wir sind nicht so interessiert an seiner unmittelbaren Gegenwart, die mein Leben auf den Kopf stellen kann. Wir sind interessiert an den schönen Dingen, die wir mit ihm erleben. Aber wir sind nicht so interessiert an der Heiligkeit, die uns verzehren könnte. Zu unserem Besten natürlich, aber das tut weh. Dass er diesen Ungehorsam aus unserem Leben herausbringt. Noch einmal, ihr Lieben, wir können uns noch so sehr freuen an dem, was Gott tut. Wenn in unserem Leben ungehorsam ist, wenn wir nicht wirklich in dieser Reinigung und Heiligung leben, ermangeln wir der realen Gegenwart Gottes. Nicht, dass er überhaupt nicht da wäre, das ist ja auch hier nicht der Fall. Aber da fehlt etwas. Und das ist die andere Seite der Medaille, die von der hier in einer ganz besonderen Weise sozusagen die Rede ist. Und ihr Lieben, das betrifft jeden Dienst, den wir in der Gemeinde tun. Jeden Dienst. Was ist mir wichtiger? Dass ich Erfolg habe im Dienst oder dass er mit seiner Gegenwart in diesem Dienst vorhanden ist und seine Gegenwart diesen Dienst ausfüllt. Ich kann einen Dienst tun für Jesus ohne seine Gegenwart. Versteht ihr? Das ist gar nicht, das geht ganz einfach. Aber Mose zeigt uns, er ist nicht interessiert daran. Er sagt, wenn du nicht dabei bist, dann führ uns bitte nicht in die Verheißung. Denn es ist alles umsonst. Denn das ist das Entscheidende, dass du mitten uns bist. Deine Gegenwart ist das Entscheidende. Ihr Lieben, das ist wirklich das packt mich selber sehr. Was Mose hier mit Gott spricht. Und Mose spricht dann weiter und er diskutiert sozusagen mit Gott und es schaut so aus, wie wenn er Gott dazu überreden wollte, dass er doch sich entscheiden sollte, mitzukommen irgendwie, ja. Aber es ist kein Überreden, wenn man genau schaut, wie Mose redet. Ich versuche das immer gleich jetzt in meine Worte zu fassen, so zu umschreiben, was dann in den folgenden Versen steht. Nämlich, das, was Mose tut, ist nicht, Herr, lass dich doch überreden dazu. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, so sollen wir nicht beten, plappern wie Heiden, denn sie glauben, wenn sie viele Worte machen, dann können sie Gott überzeugen dazu, dass er endlich das tut, was sie wollen. Das ist es nicht, sondern was Mose tut ist, er erinnert Gott. Das ist wieder etwas, was mich sehr anspricht. Eine Botschaft. Er sagt, bitte sei doch gnädig und lass dich doch erweichen. Sondern er sagt, ich erinnere dich, Gott. Das ist kühn, ja. Aber das ist die Art und Weise, wie wir lernen dürfen, auch zu beten. Und er sagt, ich erinnere dich, Gott. Ich versuche das jetzt gleich wieder in meine Worte zu fassen, an zwei Dinge. Er erinnert ihn an zwei Dinge. Er sagt, du warst es doch, Gott, der mich bei meinem Namen gerufen hat und der mir einen Auftrag gegeben hat. Den habe ich nicht von mir selber. Du hast mich berufen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Und du hast mir damals, wie du mich gerufen hast, Israel aus Ägypten herauszuführen, hast du mir versprochen, dass du mit mir bist. Das ist der Hintergrund dessen, was er hier sagt. Du warst es doch selber. Es ist doch nicht etwas, was ich jetzt mühsam vor dir erbitten muss. Geh mit uns. Du hast ja versprochen, dass du mit uns gehst. Du hast ja das Ganze in die Wege geleitet. Und das Zweite, woran er erinnert, und das ist also eine ganz typische Sache, die wir immer wieder im Alten Testament sehen. Mose erinnert Gott daran, dass ja Israel sein Volk ist. Es ist ja dein Volk, um das es hier geht. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwer etwas in der Weltgeschichte da passiert, dass ein Volk von Platz A zu Platz B übersiedelt, sondern es ist ja dein Volk, das du erwählt hast, mit dem du eine Aufgabe dir vorgenommen hast, das du erwählt hast für einen bestimmten Zweck. Und wenn du nicht mit uns gehst, dann wird dieser Zweck nicht erfüllt. Dann stellst du dich ja selber als Lügner dar. Er hat es nicht so krass ausgedrückt, aber vielleicht hat er sie auch, sind ja nicht alle Worte überliefert, die mit denen er geredet hat, wie er zu Gott geredet hat. Aber das ist so der Hintergrund. Es ist doch dein Volk. Du hast dieses Volk erwählt. Du hast es aus dem Nichts geschaffen. Du hast ihm einen Auftrag gegeben. Du hast diesem Volk gesagt, und zwar in Kapitel 20, demselben Buch, unmittelbar vor der Gabe der Tora, wo Mose auf den Berg gestiegen ist, da hat Gott durch den Mose gesagt, ihr werdet sein. Das ist die Verheißung, die er gegeben hat. Mein Eigentum. Und ihr werdet sein eine königliche Priesterschaft. Und ihr werdet sein für mich ein heiliges Volk. Das hast doch du gesagt. Und außerdem, und jetzt kommt die stärkste Waffe, die der Mose hier einsetzt, in der Erinnerung. Er sagt zu Gott, hör mal, was sollen denn die anderen Völker sagen? Die anderen Völker, wenn du dich so zu deinem eigenen Volk verhältst. Du hast doch dein Volk erwählt, herausgerufen, um dieses Volk zu verwenden als Zeuge für dich. Du hast doch dieses Volk sozusagen erwählt dadurch, dass von dem Volk Segenströme ausgehen sollen. Das hast du zu Abraham gesagt. Und du sollst mit deinen Nachkommen ein Segen sein für alle Nationen dieser Erde. Aber das Volk kann doch nur ein Segen sein, wenn du in diesem Volk bist. Sonst ist alles hinfällig. Wenn die Völker sehen, dass du dieses Volk verlassen hast, dass du gar nicht mehr unter deinem Volk wohnst, wie kannst du dann deine Ziele in dieser Welt durchsetzen? Dass Israel zu dieser Berufung kommt, die es hat für die ganze Welt, also auch für uns, hängt doch daran, dass du, Gott, in diesem Volk wohnst. Und dass du in diesem Volk, deinem Volk, deine Gegenwart, deine Heiligkeit und deine Herrlichkeit demonstrierst. Dass die Völker rundherum sehen, was für ein Gott ist das, der in diesem Volk wohnt. Die Nationen sollen nicht sehen die Herrlichkeit Israels, sondern die Herrlichkeit ihres Gottes. Aber wenn er gar nicht da ist in diesem Volk, ja, wie sollen sie dann erkennen, dich erkennen? Ist das nicht eine tolle Erinnerung? So redet der Mose mit Gott. Und das Endergebnis ist, dass Gott sagt, ja, ich werde mit meinem Angesicht euch vorangehen. Nicht, weil er umgestimmt wurde, das ist ein menschliches Denken in dieser Situation, sondern weil er zu seinem Wort steht. Ich werde mit meinem Angesicht vor euch gehen. Toll. Er hält sein Versprechen. Das heißt natürlich auch, dass er, wenn er das wirklich tut, dann wird das Volk auch mit Gericht rechnen müssen. Und das kam ja auch. Später dann, dass sie 40 Jahre statt einem Jahr, sie hätten diese Reise in ein paar Monaten zustande gebracht, dann nach Kanaan, aber sie mussten 40 Jahre wegen einer anderen Situation nicht, also Gott hat sein Volk nicht verschont. Aber das ist auch ein Zeichen seiner Gegenwart. Das Gericht ist ein Zeichen seiner Gegenwart. Dass er das Volk nicht loslässt und sagt, ich will, aber dass ich unter euch so leben kann. Und zum Schluss, der Mose fasziniert mich. Er gibt nicht auf. Er ist fast vermessen. Und nachdem Gott gesagt hat, okay, ich gehe, ist ihm das nicht genug. Sondern jetzt sagt der Herr, jetzt will ich noch deine Herrlichkeit sehen. Es ist, wenn man so diesen ganzen Ablauf ein bisschen liest, ja, und sich so vor Augen führt, wie das Ganze ist, dann muss man sagen, also, wie das, ich wäre schon still gewesen jetzt, ja, wenn Gott mir gesagt hätte, okay, ich gehe mit euch. Oh. Aber er sagt, nein, ich will noch mehr. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Also dieser Hunger, den der Mose hatte nach der Gegenwart Gottes, ist unbändig. Das ist der Mose, der schon so viel mit Gott erlebt hat, mit dem Gott so gesprochen hat wie mit keinem anderen Menschen, dem Gott so nahe gewesen ist, der so viel auch an Auswirkungen der Gegenwart Gottes erlebt hat, in Zeichen und Wundern. Er sagt das, Herr, ich habe noch nicht genug. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und die Antwort, die Gott ihm gibt, ist eine Antwort, die ich möchte es zusammenfassen. Sie ist eine zweifache Art und Weise, wie Gott hier reagiert. Das eine ist, dass er zunächst einmal so antwortet und reagiert und sagt, ja, ich werde meine Herrlichkeit dir zeigen in verschiedenen Dingen durch dein ganzes Leben hindurch. Also eine grundsätzliche, er zeigt, wo die Herrlichkeit Gottes in grundsätzlicher Weise geschieht. Das ist nicht zu verstehen jetzt, was er dann sagt in diesen Versen, nur als einmaliges Ereignis, sondern es ist zu verstehen als etwas, was Gott grundsätzlich tut. Er sagt, schau mal, ich werde meine ganze Güte an dir vorübergehen lassen. Und das heißt nicht einmal so ein Blusch, so ein Fluscher, sondern das meint, meine Herrlichkeit wirst du erleben, dass meine Güte ständig dein Leben begleitet. Und Güte hat etwas zu tun mit Gut. Gott ist gut. Und du wirst es erleben. Immer und immer wieder in deinem Leben, dass ich mich als gut erweise. Das ist meine Herrlichkeit. Und dann sagt er, ich werde meinen Namen, Jahwe, sagt er, vor dir ausrufen. Und damit meint er, ich werde immer in deinem Leben mich erweisen als der, der in diesem Namen Jahwe sich bezeugt. Jahwe heißt seine Botschaft und heißt, ich werde immer mit dir sein. Das heißt Jahwe. Und du wirst das erleben und darin wirst du meine Herrlichkeit sehen. Dass du immer und immer wieder erleben wirst, dass du mich erlebst als derjenige, der mit dir ist. Und dann sagt er noch einen Satz, den man auch manchmal nicht so genau versteht. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist die dritte Version. Und das klingt so ein bisschen willkürlich. Also dem einen erbarme ich mich und dem anderen erbarme ich mich eben nicht. Ja, aber so ist es nicht zu verstehen. Das ist eine sprichwörtliche Beschreibung von etwas. Das ist eine Ausdrucksform, die wir öfters erkennen. Zum Beispiel auch im Namen Jahwe. Der Name Jahwe, wenn ihr das in euren Übersetzungen liest, da heißt es ja, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist dieselbe Art wie sozusagen, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und was damit gemeint ist, ist nicht, dem einen bin ich gnädig und dem anderen nicht, sondern es ist eine Verdoppelung, die ausdrückt, ich werde ganz gewiss gnädig sein. Das heißt es, ich werde gnädig sein, dem ich gnädig sein werde. Das ist die eigentliche, vom hebräischen Verständnis her, wichtige Bedeutungsumfang. Ich werde ganz gewiss meine Herrlichkeit zeigen, indem ich gnädig bin. Ich werde ganz gewiss meine Herrlichkeit darin zeigen, dass ich mich erbarme. Und dann gibt Gott ihm zum Schluss dann doch noch die Möglichkeit eines besonderen Erlebnisses. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes zeigt sich oft darin, dass er etwas durch unser ganzes Leben hindurch tut. Und dann gibt es auch immer wieder so bestimmte Punkte in unserem Leben, wo uns Gott besonders begegnet. Und das ist so ein Moment. Er gewährt ihm eine unmittelbare Begegnung. Und er sagt, komm, stell dich daher zu mir auf den Fels. Und ich werde an dir vorübergehen. Und wenn ich vorübergehe, dann stelle ich dich in die Felskluft und werde meine Hand über dich halten, dass du mich nicht sehen kannst. Denn wenn du mich sehen würdest, müsstest du sterben. Und wenn ich dann vorübergegangen bin und meine Hand wegziehe, kannst du mir hinterher schauen. Aber mein Angesicht wirst du nicht sehen. Und so geschieht es dann. Ich bin überzeugt, dass das so elementar war für den Mose, dass man das gar nicht beschreiben kann. Nun, wenn Gott sagt, ich werde meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, dann heißt das nicht, er hat den Rücken gesehen von Gott. Sondern das heißt, du wirst mich sozusagen im Nachhinein sehen, du wirst die Nachhut sozusagen, die Spuren, die ich hinterlasse. Du wirst die feurigen Spuren sehen, die ich hinterlasse, die von mir ausgehen. Wenn du mir im Nachhinein sozusagen schaust, wirst du nicht meinen Rücken sehen, sondern das, was meine Spuren sind, hinterlassen. Und ich denke, ihr Lieben, diese Kapitel 33, lest das, ich lese das immer wieder, ist eine unglaubliche Botschaft. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns beschenkst, dass du uns so sehr beschenkst, mit dieser Gewissheit, dass du uns nahe sein möchtest, dass du deine Gegenwart uns schenken möchtest. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ein tieferes Verständnis davon gibst, was Gegenwart meint, was deine Gegenwart meint. Und dass wir uns nicht scheuen, auch nicht vor deiner Heiligkeit. Denn wir wollen deine Gegenwart. Es ist uns nichts wichtiger, als dass du da bist. Herr, wenn du da bist, dann sind wir ein Zeugnis für diese Welt. Auch wir als Gemeinde. Es hängt nicht an unseren Aktivitäten und Veranstaltungen und was auch immer, wie wir sie durchführen und was wir machen, sondern es ist entscheidend, dass du da bist. Das wird die Welt erkennen. Deine Gegenwart. Und darum bitten wir dich, mach uns zu einem Ort deiner Gegenwart. Amen.